Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der erste Teil von Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2021. Mein erster Gast ist der Musiker und der weltbekannte Harfenist Andreas Vollenweider, der im letzten Herbst ein erstes Buch veröffentlicht hat unter dem Titel «Im Spiegel der Venus». Andi, du kommst ja aus einer Künstlerfamilie. Du hast mal gesagt, dein Vater hätte die Kinderwelt nicht so verstanden. Aber durch ihn hättest du eigentlich Humor und Musik kennengelernt.
Ja, er war schon ganz voll leidenschaftlich in der Musik hinein. Und ich muss sagen, ich habe recht lange Mühe gehabt mit dem, als ich als Kind war. Natürlich sowieso, weil ich hätte natürlich gerne mit ihm fischen oder Velofahren oder so. Einfach, was Kinder gerne mit den Vätern machen und was ich mit meinen Kindern gemacht habe. Aber es ist einfach, bei ihm ist es einfach nicht möglich gewesen. Und ich bin heute sehr dankbar eigentlich, dass er mich eigentlich mir gezeigt hat, wie die Leidenschaft eigentlich eben auch in die Tiefe kann gehen und man unglaublich viel Spannendes kann entdecken, wenn man in die Tiefe geht. Und insbesondere von der Musik. Das ist einfach das, was er mir gezeigt hat, wie tief aber, dass es in der Musik geht.
Eben in der Musik, wenn Eltern sehr interessiert sind an Musik und wollen gerne musisch interessierte Kinder fördern, schicken sie in Klavier- oder Gegenunterricht. Aber du sagst ja, du sagst Autodidakt, das ist bei dir gar nicht passiert.
Ja, es hat eben den Vorteil, den ich hatte, ist, dass meine Eltern schon bereits relativ alt waren, als sie mich bekommen haben. Und irgendwie alle waren so beschäftigt mit sich selber und hatten irgendwie gar keine Zeit gehabt, mir grosse Vorschriften zu machen oder mir irgendwie Erwartungen auf mich zu überstülpen, sondern sie haben mich eigentlich in Ruhe gelassen. Und das hat mir eben extrem viel gebracht. Ich konnte dann eigentlich für alle Sachen können meinen eigenen Weg finden. Und das ist auch wieder etwas, das eben in die Tiefe führt. Wenn du nämlich nichts weisst über etwas, dann musst du fragen, du musst recherchieren, du musst schauen und ausprobieren. Und bei dem lernst du einfach unglaublich viel. Das ist eigentlich der Weg vom Autodidakt.
Ja, aber das ist ja, der Autodidakt ist ja dann ein bisschen der Laie, oder? Wo eben vielleicht nicht so genau den Grundregeln von irgendetwas kennt. Aber das Gefühl ist bei dir nie gekommen?
Nein. Gar nicht. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dass wenn ich etwas wissen muss, dann finde ich das raus.
Der Held von deinem Buch «Im Spiegel der Venus» heisst Armando Hector Ruiz und ist ein hochbegabtes Kind. Man lebt ihn zuerst im Alter von 9 Jahren, wo Cello spielt und zwar in einer Art und Weise, dass die Leute gerührt werden, zu Tränen gerührt werden, erstarrt, sogar Kranke werden gesund, also fast schon Magie. Und du sagst, es ist nicht ganz autobiografisch, also das ist vielleicht nicht ganz so weit bei dir gegangen. Aber doch, das ist ja irgendetwas, das ein bisschen an dich erinnert, auch wenn man sich an deine Musik irgendwie hält, die du dann später gemacht hast.
Ja, also es ist natürlich jetzt ganz abgekürzt gesagt, ich führe natürlich ein bisschen dorthin im Buch, wo man versteht, warum er die Wirkung hat. Und die Wirkung ist insbesondere eben eigentlich entsteht durch eine Resonanz, die er kann auslösen in den Menschen, wo sie sich zurückerinnern an einen Zustand, wo sie eben nicht krank gewesen sind oder wo sie glücklich gewesen sind oder wo sie im Leben positiv gegenüber gestanden sind. Und das Gefühl, das er vermittelt mit der Musik, und das kann man eben mit Musik, das ist ja das Verrückte, das Gefühl, das er vermittelt, das resoniert, das schwingt in den Menschen rein und weckt die Erinnerung, die vergessen gegangen ist. Wie ist es eigentlich, wenn ich gesund bin? Wie ist es eigentlich, wenn ich glücklich bin?
Hast denn du das erlebt? Hast du auch solche Resonanzen oder Reaktionen von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Besuchern von deinen Konzerten, die so ganz tiefe Erlebnisse, Erweckungserlebnisse hatten während deiner Konzerte?
Also ich meine, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht so wirkt, wenn ich jetzt mir da würde besonders viel einbilden, weil es ist ja die Musik letztendlich, wo das auslöst. Aber wir haben natürlich Tausende von Rückmeldungen bekommen. Ich meine, das ist immerhin 40 Jahre, wo wir das jetzt machen, von der ganzen Welt, aus unglaublich vielen Situationen, wo Menschen eigentlich eine Krise, es ist eigentlich 90% der Leute, die zurückgeschrieben haben, haben aus Krisensituationen geschrieben, entweder individuell oder kollektiv, aus Kriegsgebieten, also wirklich aus schweren Krisen geschrieben, dass die Musik für sie irgendetwas, eben die Resonanz ausgelöst hat, wo sie eigentlich eben etwas fast Vergessenes wieder haben können, wieder sich erinnern. Ein ganz gutes Beispiel war aus dem Bosnienkrieg, wo der Franz Hohler und ich haben mal eine Radiosendung gemacht, im Echo der Zeit, haben wir mal so eine Satellitenverbindung bekommen nach Bosnien, nach Sarajevo, und haben dort mit den Leuten, die im Theater, im Stadttheater, im Keller unten für sich versteckt haben vor dem Krieg, mit der Familie und allem. Und wir haben eine Sendung gehabt, wo wir von Bern aus nach Sarajevo kommuniziert haben und gespielt haben, ein bisschen Musik, und wo sie dann das Gleiche gemacht haben von dort aus. Und das ist unglaublich gewesen. Einer von diesen Leuten dort hat gesagt, wenn sie die Musik hören, dann erinnern sie sich, dann verlieren sie nicht den Verstand und verlieren nicht die Hoffnung. Und es gibt die zwei Sachen, wo sie jeden Tag machen, die Musik hören und Zähne putzen. Weil wenn man Zähne putzt, dann ist man noch zivilisiert. Gehört man also als zivilisierter Mensch. Die zwei Sachen, das ist unglaublich gewesen. Und das ist nur eines von ganz vielen Beispielen, wo Leute einfach irgendeine Erinnerung an eine harmonische Situation, an eine positive Situation, sie wieder gestärkt hat.
Ich rede mit dem Andreas Vollenweider. Du spielst ja viele Instrumente. Du kannst die Piano, Orgel, Gitarre, Blasinstrumente. Und mit 17 hast du angefangen mit den Harfen. Hast du das ganz speziell gemacht. Elektroakustisch hast du da einen neuen Sound können bringen. Wie ist das abgelaufen? Wie bist du auf die Harfe gekommen, Andreas?
Ja, es ist eigentlich, eher ein bisschen umgekehrt gewesen. Die Harfe ist ein bisschen zu mir gekommen. Ich habe plötzlich irgendwie eine gesehen und in meine Sammlung integriert. Und dann ist sie immer mehr zu einer Beziehung eigentlich geworden. Es ist wie eine Erweiterung von mir selber geworden.
Also, und hast du gemerkt, das ist es genau, das ist so kongenial, das geht auch ich und die Harfe.
Mit der Zeit dann, ja. Nicht am Anfang. Am Anfang habe ich gedacht, ja, es tönt noch schön. Aber es ist eben eines von meinen vielen Instrumenten. Aber dann habe ich plötzlich den Groove entdeckt, also die Rhythmik und die Möglichkeiten, die das Instrument bietet. Da ich das eben nicht auf dem akademischen Weg gelernt habe, habe ich gar nicht gewusst, wie man das richtig spielt. Und habe eine Technik entwickelt, wo ich Sachen machen konnte, die man normalerweise eben auf dem Instrument so nicht machen kann.
Aber du bist ja von allem Anfang an weggegangen, übrigens wie dein Held in deinem Buch, weil deine Eltern eben offenbar anders beschäftigt waren mit so einer Nachbarin, einer Mentorin, die dir alle die geheimnisvollen Sachen hat machen lassen, haben malen machen lassen und so weiter und so fort. Das war so der Ort gewesen, wo du dich als Persönlichkeit hast können frei entwickeln.
Also ein Teil davon, also ich muss sagen, fairerweise, es kommt beim Buch vielleicht nicht so raus, aber meine Mutter hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie hat eher komplementär dann eigentlich die Kinderwelt bei mir gefördert. Also die Fantasie, die Kinderfantasie. Und eigentlich mit dem ein bisschen Gegengewicht gegeben zu dem anderen, wo ich eben von dieser ältere Dame mitbekommen haben, nämlich eben philosophische Sachen, kulturelle, spirituelle Sachen, also Themen, wo sie mich ganz gnadenlos drangenommen hat. Und ich einfach wirklich zum Teil natürlich massiv überfordert gewesen bin, aber doch eigentlich so in Flammen gesetzt, dass ich einfach wollte, mehr wissen. Dort hat es angefangen, dass ich einfach wollte, mehr wissen. Ich wollte immer mehr dahinter sehen. Und meine Mutter hat mal etwas wirklich Tolles gesagt, wie sie das ja auch beobachtet hat, wie ich da natürlich schaurig dran bin und gefordert gewesen bin, hat sie mir immer gesagt, bevor du dich entscheiden, wenn du etwas anschaust, wie das ist, ob das wichtig ist, ob das gross ist, ob das von der Bedeutung ist, lauf ein paar Mal rundherum. Weil du wirst vielleicht sehen, dass hinter dem steht etwas, das viel wichtiger ist, viel grösser ist und viel, aber von der Perspektive her siehst du es nicht. Und das ist auch so wichtig, nach dem das halte ich mich. Ich laufe einfach wirklich um und forsche und frage und warte mit einer Antwort eigentlich meistens, bis sie sich selber gibt.
Der Armando Hector Ruiz, der wächst auf, ist ein Argentinier in Buenos Aires. Und du beschreibst Argentinien, oder vor allem Buenos Aires, mit sehr viel Detail. Du musst das wirklich sehr gut kennen. Aber der kommt dann nach Zürich, Anfang 70er Jahre, und dort beschreibst du Szenen dann, wie sie war im Niederdorf, an der Riviera, im Odeon. Und dann das Gefühl, erfahre ich auch etwas über dich, wie du da warst. Und dann, wo du angefangen hast, Musik machen, hast du deine Musik, die eigene Musik, als Kiffermusik bezeichnet. Also erfahrt mal etwas, dass du eigentlich dort Teil von dieser Jugendszene gewesen bist im Niederdorf. Ist das richtig?
Ja, absolut, absolut. Mit Leib und Seele. Ja, nein, das war ein wichtiger Teil gewesen. Ich bin heute sehr froh, dass ich nie in die ganz schwierige Situation gekommen bin mit den schweren Drogen, weil das hat ja dann natürlich auch eskaliert. Dass ich dann eben durch die Musik eigentlich und ganz ehrlich gesagt auch durch meine Frau, die ich dort schon kennengelernt habe, sind wir irgendwie wie ein Päckchen gewesen, ein Dreierpäckchen, meine Frau, die Musik und ich. Und das hat uns wirklich gestärkt und hat uns da durchgetragen und hat uns eigentlich all das geniessen lassen, was wirklich irrsinnig schön war. Farbig und alles war möglich gewesen und es war einfach wirklich eine schöne Zeit gewesen. Hat uns das geniessen lassen, ohne dass wir drin versunken wären.
Das 70er Jahr ist ein ganz spezielles Jahrzehnt, sehr musikalisch, und da ist eine neue Musik aufgekommen, die hat zum Teil geheißen New Age oder World Music oder neoklassische Musik. Wie hast du denn deiner Musik selber gesagt, wie hast du sie verkauft, den Plattenfirmen, am Anfang, wo das wahrscheinlich mit grossen Augen und Ohren zur Kenntnis genommen haben?
Ja, also es war so gewesen, dass sie eigentlich, mir am Anfang, ich hatte dem eigentlich gar nichts wollen, keinen Namen wollen geben, weil das ist für mich einfach Musik gewesen. Die Musik, die entstanden ist, aus Kollaborationen, oder? Ich muss immer wieder sagen, Musik machen ist ein soziales Projekt. Man macht etwas miteinander. Und durch das, habe ich immer gefunden, dass da kommt so viel von den anderen auch, das kann man irgendwie nicht in eine Kategorie hineindrücken. Und dann habe ich aber natürlich gemerkt, dass das die Medien einfach machen und Plattenfirmen dienen den Medien dann zu.
Das hat aber mich haben die dir sofort offene Türen gemacht? Also sofort hast du können
nein, nein.
Und gesagt, da kommt etwas Neues, das müssen wir doch unbedingt haben.
Oh nein, im Gegenteil.
Und dann hat er aber noch einen komischen Namen, Vollenweider, ist wahrscheinlich für amerikanische Ohren nicht ganz so einfach.
Ja. Nein, das ist, am Anfang haben alle gelacht und am Anfang haben alle, auch die von der Plattenfirma haben, mein Freund Hugo Faas, der ist mit einem Demobändli, ist der all die Plattenfirmen abklappern und hat einfach im Prinzip nur Absagen bekommen. Die haben sich das nicht können vorstellen, dass das, irgendwie eine Zukunft hat in ihrem Sinn. Also eine ökonomische Zukunft.
Ja, und wie bist du mit dem umgegangen? Das ist ja relativ lang gegangen, doch ein paar Jahre, glaube ich, oder?
Nein, es ist eigentlich, alles hat eigentlich geändert. Wir haben eine eigene Plattenfirma, also wir haben eine ganz kleine Plattenfirma gefunden, die das rausgeben wollte, und wir haben dann selber noch viel gemacht. Und dann haben wir also, wir haben damals nur Vinyl produziert, wir haben mal ein paar hundert gemacht. Und eine Platte ist dann zu einem Radiojournalist, dem Achim Hebgen, in Baden, also Baden-Baden, dort, SWF 3.
SWF hat es geheißen, dazumal, jawohl.
Ja, genau.
Das heißt SWR,
genau.
Jawohl.
Jawohl. Und er hat eine Radiosendung gemacht und dort sind die Leitungen, Telefonleitungen zusammengebrochen, weil die Leute so dermassen heftig reagiert haben und dann wollen wissen, was das für Musik ist. Und dann haben wir über Nacht quasi 10'000 von Platten verkauft in Deutschland. Ja. Und dann ist es natürlich losgegangen. Dann sind die Angebote gekommen und die Plattenfirma, die kleine, war völlig überfordert gewesen und hat dann müssen zwangsläufig einverstanden sein mit dem, dass wir dann doch mit einem grösseren gönnt. Und das war dann CBS damals, wie heute Sony ist. Das sind wir
aber wie hast du es geschafft, 1981 mit dieser Musik als Montreux Jazz Festival zu kommen, mit 26 Jahren? Der Claude Nobs hat wirklich offene Ohren gehabt. Deine Musik, deine New Age Musik, nennen wir es jetzt immer noch so,
lieber nicht, an
das Jazz Festival zu bringen. Nein, wie willst du es denn du sagen? World Music ist da der andere Begriff, der sich ein durchgesetzt hat.
Ja, lieber Mensch und dann lieber das. Oder einfach Instrumentalmusik.
Aber es war ein riesen Erfolg. Du hast ja den wichtigsten Ort gespielt, Radio City Music Hall in New York, Carnegie Hall, Universal Amphitheater in Los Angeles oder in Albuquerque auch Open Air. Das ist eine Welttournee von 10'000 von Leuten. Bist du plötzlich mit dieser Musik angekommen und die sehen deine Konzerte geströmt. Also in doch relativ kurzem Zeitraum, wenn wir anschauen, von Zero zu Hero, wenn man es jetzt einfach sagen will. Und so Weltklasse. Oder mit einer Musik, die man nicht erwartet hat, wo eben nicht die gängigen Strömungen, die man kennt hat seit den 60er Jahren, dass eben Rock entsprochen hat oder Pop entsprochen hat, sondern etwas Neues war.
Weißt du, es läuft eigentlich unter dem Motto, am richtigen Moment, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und das Richtige machen.
Das habe ich mir gedacht, das genau so.
Ja, nein, das ist das, ja. Muss man ganz ehrlich zugeben, das ist einfach so perfektes Timing gewesen, weil die Leute haben einfach ein bisschen die Nase voll von diesen Kopien, alles hat gleich getönt. Es ist irgendwie einfach ein bisschen eine Ratlosigkeit in der Musikwelt entstanden. Und wir können dort voll profitieren, auch dass nicht gesungen worden ist, weißt
du? Lebst du noch von den Tantiemen? Du hast 18 Alben, 15 Millionen Tonträger. Also die Tantiemen fließen sogar in der heutigen digitalen Zeit immer noch reichlich, Andi.
Also, ja, schon.
Das ist gut.
Also, wenn ich jetzt nur von dem ausgehe, dass es immer noch einen Haufen Leute gibt, die das hören, dann muss ich sagen, freut es mich natürlich mega. Jetzt abgesehen von dem, dass wir davon leben können, ist es natürlich ein unglaubliches Glück.
Danke vielmals für all das.
Oh, danke.
Also, wir können uns auch sagen, Passage to Promise. zweiten Gast ist der Journalist und Autor René Zeyer. Er hat mit sackbum.ch vor rund einem Jahr eine Plattform für Medienkritik lanciert. Von ihm wollte ich wissen, er, der ja gebürtiger Deutscher ist, ob er aus rein materiellen Grund Schweizer geworden sei.
Muss ich sagen, ja, keine RS gemacht, kein Spital, freiwilligen Einsatz, nie geheuert.
Nein, sorry. Okay, dann lernen wir etwas schon über dich kennen, aber wie siehst du dich selber, wenn ich frage, wer du bist?
Eben, ich bin etwas relativ Spezielles und fast Einzigartiges, muss ich sagen, nämlich ich bin ein freier Meinungsäußerer. Und zwar äußere eben auch deswegen, weil freie Meinungen haben ja noch viele, aber ich sage sie eben auch offen. Und ich glaube, jetzt außer mir, die kann man sicher auch dazu erzählen, vielleicht auch der Jean Ziegler, gibt es eigentlich keinen mehr von dem in der Schweiz.
Und vom Typ her, wie würdest du dich beschreiben? Viele sehen dich ja als arrogant, auch ein bisschen durchtrieben. Und das hat dir ja nicht nur Freunde geschaffen in deinem Berufsleben, wenn ich so ein bisschen deine Stationen anschaue.
Das ist richtig. Wobei, ich würde Ihnen sagen, dass das nicht Faktoren sind, nicht unbedingt Bewertungen von meiner Person. Das kennst du ja auch ein bisschen. Wenn man am Inhalt, an den Argumenten, an der Art, wie sie vortragen werden, nicht viel kann meckern, dann fährt man immer so mit formalen Sachen an. Der ist zu arrogant, der ist aggressiv, der Schawinski.
Aber das würdest du sagen, das bist du nicht?
Für mein Selbstverständnis her nicht, nein, sorry. Okay, ich meine, ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil. Ein bescheidener, zurückhaltender Zeitgenoss.
Nein, das ist ja nicht das Gegenteil. Aber was mich wirklich von fast allen wiederum gerade im Medienkuchen unterscheidet, ich bin lernfähig. Ich mache Diskussionen, weil ich etwas Neues erfahren will und nicht, dass meine Meinung am Schluss gönnt.
Gehen wir mal auf deine Geschichte zurück. Dein Vater war, glaube ich, ein deutscher Arzt, der etwas sehr Seltsames gemacht hat. Er ist nämlich von der Bundesrepublik in die DDR gegangen, während alle anderen das Gegenteil wollen machen. Wie hast du das erlebt?
Ja, also wo er das gemacht hat, bin ich noch nicht auf der Welt gewesen. Das war 1949. Ich bin 1955 geboren. Aber seine Motivation dafür ist mir völlig klar, auch bis heute. Nämlich, da muss man sich ein bisschen in die damaligen Zeiten hineinversetzen. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende gegangen. Das hat ihn voll verwünscht gehabt. Er war schon 1939, 18 gewesen. Also in dem Alter hat die deutsche Nazi-Armee eintreten. Und es ist völlig klar gewesen, damals schönes amerikanisches Arbeiterlied «Whose side are you on?» «Auf welcher Seite bist?» Und da hat es nur zwei gegeben, ganz eindeutig. Also entweder das Nachfolge in Deutschland, Nachfolge vom Dritten Reich. Also BRD ist das Nachfolgereich vom Dritten Reich, darf man nie vergessen.
Aber es war die einzige Demokratie auf deutschem Boden, oder?
Ja, ja.
Und das andere ist der Arbeiter- und Bauernstaat, wo eine üble Diktatur war. Wo er dann, glaube ich, irgendwie das herausgefunden hat, dass Theorie vom Kommunismus und Praxis ein bisschen auseinanderklaffen.
Das ist nicht einmal der entscheidende Punkt gewesen, tut mir leid. Ich glaube, der entscheidende Punkt für unseren Weggang war, mein Bruder ist 10 Jahre älter als ich, und der hätte müssen in die Nationale Volksarmee in der DDR, bevor er hätte studieren können. Und bei aller Liebe zum Sozialismus, das war für meinen Vater klar gewesen, keiner von meinen Söhnen tut jemals wieder eine Uniform anlegen.
Kommunistisch ja gewesen, das war ja die Basis gewesen.
Ja.
Und du bist also mit dieser kommunistischen, was soll ich sagen, Ader geboren worden. Und das hat sich ja später auch noch gezeigt. Den Kommunismus hast du immer noch gesucht. Wo könnte denn funktionieren? Und bist du dann nach Kuba gegangen? Hast du ihn dann nicht eigentlich gefunden?
Jein. Motivation ist nicht schlecht dargestellt, ja, tatsächlich. Also, vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen den Kontext herstelle. Es war ja so gewesen, dass im 89 das sozialistische Lager zusammengebröckelt ist. Und das muss ich ehrlich sagen, habe ich damals im Moment zwar, ehrlich gesagt, sehr bedauert, aber so rückblickend, die 30 Jahre seither, habe ich als ungeheuerliche Befreiung empfunden, weil es ist nicht mehr darum ging, auf welcher Seite bist, für was argumentierst, entweder das oder dieses und etwas Drittes gibt es nicht. Ich habe dann herausgefunden, Fragen sind doch viel interessanter, vor allem wenn sie intelligent sind, als blöde Antworten.
Mir ist René Zeyer, er hat das Portal mit zwei Kollegen Zackbum gegründet, über das müssen wir reden, aber zuerst noch, bei ihm will ich bleiben. Faszination mit Kuba. Du bist jahrelang da als Korrespondent von der Neuen Zürich Zeitung, nachdem du schon für andere Twitter geschrieben hast, ist das nicht rein zufällig gewesen, dass du nach Kuba gegangen bist. Das hast du wollen machen, oder?
Absolut. Mich interessiert es, ob noch irgendwann eine Chance besteht, dass der Sozialismus irgendwo weiter existiert. Und da ist ja die Auswahl relativ klein geworden.
Was ist denn deine Schlussfolgerung gewesen nach dieser Zeit? Kommunismus hat dort funktioniert, wenn man schaut, mehr positiv oder mehr negativ?
Eben, es ist kompliziert, das ist auf die beste Antwort.
Du bist ja dann weggegangen von Kuba, nicht alleine, sondern mit einer Kubanerin, was man kann nachvollziehen. Da kommt man einfach nicht drum herum. Das ist immer noch deine Frau und deine Tochter. Wie alt ist deine Tochter mittlerweile?
Meine Tochter ist mittlerweile 34.
Also bei mir ist der René Zeyer, wenn wir schauen, deine Laufbahn ist sehr interessant. Einerseits Journalist, dann Autor und dann auch PR-Mann, bist Vize-CEO, Berater für Banken und Finanzdienstleistungen, hast aber in der gleichen Zeit Bücher geschrieben, wie die Banken die Leute betrügen, pissen und unter dem Titel Banken, Banker, Bankrott, neue Stories aus der Welt der Abzocken, Cash oder Crash, Abzocken durchschauen. Und du hast eigentlich auf beiden Seiten vom Klavier gespielt.
Ja, ja.
Gleichzeitig.
Ja, ja. Teilweise auch, ja. Also
Ja. Ich sage, das sind alles Abzocken, aber solange sie mich gut zahlen, ist gut.
Moment. Also nachdem die Bücher erschienen sind, haben nur noch ein paar sehr intelligente Banker noch Wert auf meine Mitarbeit gelegt. Und die normalen Jobs, die ich hatte, die sind natürlich vor einem Tag auf der anderen futsch gewesen.
Aber wie hast du das können machen, nachdem du gesagt hast, wie korrupt die sind? Und das sind übrigens hervorragend geschriebene Bücher gewesen, mit dem Slang von diesen Banker drin, wie die sich geäussert haben, oder die Masters of the Universe, die dann 2008 alle gescheitert sind. Genau. Das hast du dort beschrieben und trotzdem hast du für die gearbeitet. Ja, aber, oder hast du für die Werbung gemacht, für die PR gemacht. Aber wie geht denn das? Wenn du sagst, du bist ein freier Mensch, das ist das Gegenteil. Ich würde dem sagen, du bist ein käuflicher Mensch.
Ein Mietbarer haben wir es, glaube ich, das letzte Mal schon versucht, darauf zu einigen. Abgesehen von all dem, meine grösste Leistung im Leben finde ich bisher nach wie vor, dass ich als Sprecher von der Schweizer Lehman-Opfer immerhin dafür gesorgt habe, dass die 150 Millionen mehr von der Credit Suisse als Entschädigung bekommen haben, als die Credit Suisse eigentlich am Anfang hätte wollen. Dort hat sie dann gesagt, nichts gibt's. Ich bin sicher nicht der Einzige gewesen, der das bewirkt hat, aber ja, ich würde sagen, ich habe schon einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.
Aber wie bist du zu dem Mandat gekommen? Du bist ja kein Anwalt. Normale Anwalt, die solche Sachen übernehmen. Die nennt man Ambulance Chaser. Die sehen irgendwo einen Unfall und rennen hinterher und holen sich ein Mandat und haben dann natürlich viele Einnahmen. Ist das bei dir so abgelaufen?
Nein, meine Ambulanz ist schlicht und einfach ein Kollege beim Blick gewesen, der mir angerufen hat und gesagt hat, du lass, wir haben da ständig immer wieder Leute, die sich bei uns melden und sind von der Credit Suisse und haben gemeint, dass ich einen Credit Suisse Fonds und jetzt haben sie mitteilt bekommen, lassen Sie es kleindruckt, das ist lieb. Die sind pleite und wir sind ein Lasem ausgeschossen. Wenn es dich interessiert, kannst du ja mal schauen, ob da irgendetwas rausholst.
Und wie kannst du es rausholen? Du bist ja kein Anwalt.
Nein, es gibt in der Schweiz keine Sammelklage. Das heisst, jeder Einzelne hätte müssen klagen. Also dort wärst du sowieso nicht wahnsinnig weitergekommen. Aber...
Gut. Aber du bist weitergekommen.
Ja, da kommen wir jetzt zum Thema Integrität. So kompliziert bin ich dann auch wieder. Nichts. Null.
Das heisst nichts?
Ich habe nichts bekommen.
Es gibt seit dem Juli vom letzten Jahr das medienkritische Portal zackbum.ch, Untertitel «Die Medienshow». Nomen est omen, René. Was heisst Zackbum? Was soll das heissen?
Der Name ist eigentlich so der übliche, mein Gott, wie wollen wir es denn nennen, Misszellen zur medialen Situation der Schweiz, in der Nähe. So. Und viel bei solchen Sachen natürlich auch gestornig offen, Alkohol eine kleine Rolle spielt, hat der Benny Frenkel sein Glas auf den Tisch gestellt und hat gesagt, zack, bumm. Und dann haben wir gesagt, also der Lorenz Steinmann und ich, das ist es.
Also ihr seid das Dritte, drei Journalisten, die selber noch nicht so oder nicht mehr so in den anderen Medien stattfinden, haben gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass wir jeden Tag etwas rauslassen können, was wir wollen, machen ein eigenes Portal und nennen das Zack, Bumm. Aber Zack, Bumm ist ja mehr als irgendwie einfach eine Party-Sache, die man rauslässt, sondern es ist ein Programm, oder?
Ich finde es eigentlich positiv. Wir werden inzwischen dermassen vor allen gehasst, weil man uns auch nichts machen kann. Wir haben noch nie eine Gegendarstellung
gehabt. Das war das Ziel.
Das Ziel ist eigentlich schon, das Problem zu lösen, dass es ja eigentlich keine unabhängige Medienkritik mehr gibt. Weil wenn du beim TH Media hockst, dann kannst du ja nicht irgendwie CH Media anschiessen. Und TH Media selber traust dich auch nicht.
Jetzt sind wir mal in der Weltwoche. Da gibt es noch persönlich. Da gibt es den Schweizer Journalist.
Ja, der Schweizer Journalist.
Oh, persönlich. Den hast du immer gern geschrieben, wenn du das Schreiben lässt.
Ja, genau, wenn man mich klar hat.
Jetzt noch nicht so paternalistisch.
Also, ich meine wirklich. Also, zack, bumm, nochmal. Wir haben noch nie eine Gegendarstellung gehabt. Es ist ein paar Mal mit Anwalt droht worden. Aber das Interessante ist, finde ich, kennt es euch, weil es liest uns jeder. Das war ja meine Grundidee gewesen. Es gibt niemanden, der sich für sich selber so sehr interessiert wie Journalisten. Das ist das Number One.
Ja, aber haben wir denn Zahlen, die noch vor wie Sie? Weil ich sehr gross mit Häme über andere erfolglose Produkte herziehe. Zum Beispiel, ja, die Internetshow von der Patricia Lehre ist bei eurer Fortsetzungsstory. Ja. Und wir sind jetzt froh, dass das mehr oder weniger schon wieder weg ist. Wie ist es denn bei euch? Wie ist es denn bei euch? Was sind denn die Zahlen bei euch?
Also ich sage mal so, die sind streng geheim.
Über andere herziehen, über schlechte Zahlen und sagen, unsere sind geheim.
Nein, also
das ist
Moment,
ja wirklich
Moment,
fast die kubanische Methode.
Moment, Moment. Also wenn du zum Beispiel anschaust, ist es wirklich ein Zufall gewesen, dass in der Woche vor dem Sonntag, wo wir jetzt sind, drei Exklusivstories von mir gekommen sind. Eine über die Republik und ihre dumme Masche von anonymen Verleumder. Dann eine über Frau Levi, BAG-Chefin, die ziemlich durchgerastet ist, weil man ihre 8,5 Zimmerwohnung erwähnt hat. Und dann am Schluss finde ich eigentlich schon noch ziemlich einen Höhepunkt, dass die SRG auf ihrem dämlichen Play Swiss Portal ein Login-Programm und System verwendet, wo die Daten von der schönen aufrechte Schweizer, die das gar nicht wissen, bei Microsoft in den USA landet. Das sind also
ich finde es ja erstaunlich. Du schreibst bis zu drei Artikel pro Tag, etwa so viel wie die ganze Redaktion von Republik.
Ja, ja.
Du bist mit Abstand
absolut
der produktivste Journalist von der Schweiz. Zum Teil recherchiert, zum Teil einfach kommentierend, ein bisschen Häme, gut geschrieben, immer gut formuliert. Brillant formuliert, das muss ich dir jetzt gut halten.
Danke.
Hast denn du irgendjemanden, der dir die Recherche macht und dir das vorstellt? Weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen, wie das eine Person schafft, ohne dass er 24 Stunden lang am Computer sitzt.
Ja. Also erstens, ich halte das auf, wieso soll ich da mein Licht unter den Chef stellen? Ich bin wahrscheinlich der schnellst schreibende Journalist westlich von Santa Fe.
Westlich?
Ja, oder östlich oder was auch immer. Man sagt ja immer so schön im Westen, also westlich von Santa Fe und bla bla.
Westlich von Santa Fe ist dann bald einmal der Ozean.
Eben, so bin ich. Genau, ein Ozean von Geschichten.
Bei mir ist der René Zeier von Zackbum, der sich im Alter von 65, im zarten Alter von 65,
genau,
andere pensioniert, werden endlich das geleistet hat, was er sein Leben lang hat wollen, nämlich ein eigenes Medium, damit er von niemandem, von keinem von diesen Idioten auf diesen Redaktionen mehr kann zensiert werden.
Besser
oder?
Könnte das ich das auch nicht formulieren, Roger. Absolut.
Du kannst alles
du
besser formulieren.
Das ist es so. Nein, Mensch.
Hören wir mal als nächstes.
Von einer wunderbaren Sängerin ein wunderbares Lied, nicht von ihr, sondern von U2, aber von ihr gesungen zum Niederknäunle One. Yeah.
Mein dritter Gast in dieser Sendung ist Matthäa Meier. Die SP-Politikerin ist ja Co-Präsidentin an der Spitze von der SP Schweiz. Von ihr wollte ich wissen, ob sie eigentlich Marxistin sei.
Die Frage die kommt immer wieder und ich halte ehrlich gesagt...
Haben Sie eine gute Antwort
von so Labels relativ wenig. Ich mache
Politik. Wenn Kapitalismus überwinden, dann müssen Sie ja irgendwie wissen, wo es hingehen soll.
Schauen Sie, wir leben heute in einer Welt, wo Menschen ausgebeutet werden, wo
Sie wollen mir kommt. Keine Antwort
geben. Doch, ich gebe Ihnen gerne eine Antwort, aber es ist vielleicht ein bisschen komplizierter als einfach ja oder nein. Wir leben in einer Welt, wo der Profit im Zentrum steht und nicht die Bedürfnisse der Menschen, wo Menschen ausgebeutet werden, wo wir den Planeten kaputt machen, das sehen wir jetzt in der Klimakrise, und wo wir so einfach nicht weiterwurschteln und weiterwirtschaften können, weil wir unsere Lebensgrundlage kaputt machen. Und ja, ich mache Politik, weil ich überzeugt davon bin, dass wir alle ein gutes Leben auf einem zukunftsfähigen Planeten haben sollen. Und heute gibt es ganz viele Sachen, die uns da hindern. Wir haben eine Machtkonzentration bei ein paar Superreichen, die Milliardenvermögen hortet, die jetzt noch viel reicher geworden ist, die auf Kosten von uns allen den Planeten kaputt machen, damit den Regenwald zerstören, damit sie noch ein bisschen mehr Dividenden und Geld haben können. Nein, das kann nicht die Zukunft sein.
Also, was ist
die
Zukunft der Revolution?
Die Zukunft ist ein gutes Leben.
Nein. Ich würde es gerne nicht einfach nur noch so kupferwollenbarschmässig, sondern politisch. Ein gutes Leben ist klar, alle sind für ein gutes Leben. Aber wie? Und wie kommt man dort hin?
Die grosse Bewegung, die wir in den letzten Jahren jetzt hier in der Schweiz erlebt haben. Klimastreikbewegungen, die 100'000 auf die Straße gehen, Frauenstreikbewegungen, die 100'000 auf die Straße gehen, aber auch weltweit gesehen, Bewegungen für mehr Demokratie, für mehr Frauen, für mehr Menschenrechte, die zeigt, Menschen wollen für sich aufstehen und wollen ein besseres Leben. Und das möchte ich glaube, wir müssen von etwas Größerem träumen. Wir können träumen, dass das jetzt nicht quasi
das Ende der Geschichte ist. Es geht nicht ums Träumen, zu machen.
Das Ende der Geschichte ist. Und das möchten wir Tag für Tag mit unseren kleinen, konkreten Kämpfen im Bundeshaus, aber auch außerhalb des Parlaments, mit unserer ganz konkreten Politik. Für mehr günstigen Wohnraum zum Beispiel, für eine Überbrückungsleistung für ausgesteuerte über 60-Jährige oder jetzt in dieser Corona-Krise eben zum Beispiel für einen 100%igen Lohnersatz für die, die sehr tief sind.
Und für das muss man ja den Kapitalismus nicht überwinden, man muss ihn verbessern. Und das ist ja gemacht worden, unter anderem wegen der Politik der Sozialdemokraten in den letzten 50 oder 100 Jahren. Wir haben einen Sozialstaat, den kann man laufend verbessern. Aber wenn man den Kapitalismus, das Wort, einfach immer so ins Zentrum stellt und sagt, der muss weggehen, dann kommt mir Venezuela in den Sinn.
Ich bin selber noch nie in Venezuela.
Aber Sie wissen, was da passiert ist.
Ich glaube, Politik, oder ich verstehe sozialdemokratische Politik als mehr als einfach nur eine Reparaturwerkstatt sein von der zerstörerischen Wut, die wir doch jetzt in dem kapitalistischen Wirtschaftssystem haben, sondern dass man eben mehr will erreichen. Schauen wir doch kurz die Geschichte. Es war die Sozialdemokratie, die im 20. Jahrhundert aufgestanden ist und für das Frauenstimmrecht gekämpft hat, die aufgestanden ist und AHV eingeführt hat, wo die Menschen von Existenznot befreit hat. Und damals hat man geheißen, ja, das ist zu revolutionär, das ist zu radikal. Am Schluss gilt das als eine Selbstverständlichkeit, dass ich heute als 33-jährige Frau mit Ihnen kann da sein und reden als Politiker.
Aber Sie wollen ja die SP noch linker führen. So hat es geheißen, als Sie angetreten sind. Und was heisst das? Also beispielsweise, ich habe gesehen, so, was Sie noch zusätzliche Forderungen haben. Zum Beispiel das Schweizer Bürgerrecht durch Geburt im Land, so wie in Amerika. Das wird dann so ein Geburtstourismus in die Schweiz geben, wo dann Frauen in die Schweiz zum Gebären, wie das in Amerika der Fall ist. Ist das dann eine bessere Welt?
Menschen sollen dort können mitentscheiden, wo sie leben und wo sie dazugehören. Und ja, wenn jemand da geboren ist und da eine Zukunft hat und da lebt, dann soll die Person können mitentscheiden. Wir haben heute ein Viertel von der Bevölkerung in der Schweiz, die nicht kann mitentscheiden
kann, ob sie gewählt
werden oder nicht.
Viele
wollen kein Stimmrecht haben.
Nein, die wollen gar nicht eingebürgert werden, viele von denen.
Viele von denen wollen aber eingebürgert werden, scheitern aber an den Hürden, die sie haben. Schauen Sie, man hat vor kurzem eine 20-jährige Eritreerin geschrieben, die seit über 6 oder 7 Jahren da ist, die ihre Lehre da gemacht hat, die sich integriert, die jetzt aber nur den Aufenthaltsstatus B hat. Ihr fehlt der richtige Aufenthaltsstatus, dass sie endlich da in der Schweiz, wo ihre Heim ist, wo ihre Zukunft ist, kann mitentscheiden. Und sie hat gesagt, schau Matthäa, ich muss jedes Jahr darauf warten, dass meine Aufenthaltsbewilligung verlängert wird. Das ist demütigend, es ist frustrierend für sie, es ist, schafft unglaublich viel Unsicherheit. Und die junge Frau will nichts anderes als ich, nämlich können meine Zukunft, und ganz viele andere Frauen und Männer auch, also unsere Zukunft erleben, können mitentscheiden politisch und können eine sichere Zukunft haben.
Also reden wir über etwas, was uns alle betrifft, Corona. Ihr Bundesrat, Alain Berset, steht hauptsächlich in der Kritik. Von Ihnen hat man da nicht viel gehört. Eben Fehler von Anfang an bei den Masken, dann Contact Tracing, beim Testen, katastrophal, Impfdosen, die fehlen im reichsten Land der Welt. Und was bieten Sie da an? Gar nichts eigentlich. Wie ist Ihr Bundesrat?
In dieser Pandemie, die ja einmalig ist und hoffentlich auch einmalig bleibt, passieren Fehler. Es war sicher nicht schlau gewesen, im Frühling zu sagen, Masken nützen nichts und jetzt sollte man überall die Masken anlegen.
Aber man könnte ja lernen.
Dort hat übrigens der Bundesrat Alain Berset das auch eingestanden und gesagt, das war vielleicht nicht unbedingt die beste Aussage gewesen.
Im Moment eine grosse Diskussion natürlich jetzt Bundesrat gegen Parlament, Bundesrat gegen Kantone. Die Geschichte mit den Skiterrassen, die war ja ein bisschen peinlich gewesen, die ist jetzt offenbar vorbei. Aber die SVP will in ein Gesetz hinschreiben, ab dem 22. März müssen alle Beizen aufgehen. Und Ihre Gesundheitskommission, Sie sind ja selber dort, hat da sogar zugestimmt. Haben Sie sich also dort nicht können durchsetzen, Frau Meier, oder?
Ganz offensichtlich und leider nicht, weil ja. Ich habe mich dagegen gewehrt, obwohl wir sind in der Minderheit geblieben.
Aber ist denn das denkbar? Weil das ist ja eine unsinnige Sache, ein Öffnungstermin oder irgendwie eine Massnahme in der Bekämpfung der Epidemie in ein Gesetz hineinzuschreiben. Und was haben Sie dort für Argumente von der Gegenseite gehört, dass die das Gefühl haben, das ist die einzige Möglichkeit, um den Bundesrat zurückzustemmen?
Also wenn das jetzt da die SVP täubelt und kläfft und eben versucht, mit so Anträgen Stimmung zu machen, das wissen wir langsam. Schockierend habe ich ehrlich gesagt auch gefunden, dass die Mitte-Parteien oder ein Teil davon und ein Teil von der FDP da mitgemacht hat, weil nur so kann eine Mehrheitsstand kommen, einen Termin in ein Gesetz hineinschreiben, obwohl man gar nicht weiss, wie sich die Situation in 2 und 3 Wochen, wie die Situation dann aussieht. Ungeachtet von der epidemiologischen Lage sollten wir ins Gesetz hineinschreiben, am 22. März ist
alles. Und das
ist komplett verantwortungslos. Ja. Und ich hoffe sehr auf die Vernunft von der bürgerlichen Parteien, da das Spiel von der SVP noch mitzumachen.
Aber was heisst auf Vernunft hoffen für so etwas, wo wirklich jeder, der das ein neutral anschaut oder wo sagt, Wissenschaft ist eigentlich die Disziplin, die uns die Leitschnur soll geben, muss sagen, ist ein völliger Unsinn. Aber dass man da trotzdem so viel Zustimmung hat, auch wenn es dann nicht ganz durchkommt, zeigt doch, da läuft etwas schief, sowohl im Parlament wie auch bei einzelnen Parteien, oder?
Ja, aber ich glaube, ich von der SPD bin definitiv die Falsche, um die Frage zu beantworten.
Mal, Sie reden ja mit diesen Leuten.
Ja gut, aber also, ich kann es schlichtweg nicht verstehen. Ich kann den Wunsch nach Öffnungsschritten, den Wunsch, dass man endlich wieder so ein bisschen zurück in die Normalität geht, und den haben wir alle. Ich meine, es hängt uns allen zum Hals aus, die Situation. Aber die Frage ist, haben wir irgendeine Vorstellung, wir können die Pandemie mit irgendeinen Gesetzesartikeln zu bekämpfen? Nein, können wir nicht. Der Virus lässt sich
aber
nicht
der Bundesrat ist ja ein Diktator.
Ein Massnahmenpaket, das dazu führt, dass wir langsam Schritt für Schritt öffnen können. Aber auch immer wieder überprüfen, funktioniert es so, auch schnell wieder zu reagieren. Und ich glaube, dass wir jetzt über Öffnungsschritte nachdenken können, oder dass jetzt Öffnungsschritte kommen, das ist der Verdienst von uns allen, der in den letzten Wochen und Monaten sich an die Massnahmen gehalten hat. Und das wieder quasi zunichte zu machen mit einer vorschnellen Öffnung, das finde ich falsch.
Grosses Thema, das wichtige Thema in der Schweiz. Corona ist hineingeschneit natürlich und hat uns, die meisten von uns, inklusive Bundesrat, auf dem ganz linken Fuß erwischt. Das andere Thema ist das Rahmenabkommen. Und das war eigentlich die Partei, die immer zu Europa gestanden ist, der bilaterale Vertrag. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich habe jetzt da gelesen von Ihnen und Ihrem Gespännli, Cedric, Sie haben so das Papier rausgelassen, ist zwar dann nicht die Richtung aufgenommen worden, wo Sie faktisch schon das Rahmenabkommen aufgegeben haben, weil Sie merken, Sie kommen da nicht durch.
Nein, das wäre jetzt sehr verkürzt.
Sehr verkürzt,
sehr
also.
Verkürzt.
Aber trotzdem richtig.
Es ist klar, dass wir haben als SP, die in der Vergangenheit für eine europapolitische Öffnung, für eine europäische Integration von der Schweiz gestanden ist und das auch in Zukunft wird stehen, immer gesagt, ja zum Rahmenabkommen, aber gleichzeitig auch ja zum Lohnschutz. Weil der Erfolgsweg von den vergangenen Jahren war, man hat eine europapolitische Öffnung und im Gleichschritt die sozialen Rechte gestärkt, den sozialen Fortschritt gestärkt. Und das Rahmenabkommen, das diese Frage, den Lohnschutz, gefährdet, Das können wir nicht akzeptieren. Jetzt ist aber die Situation so, dass in Brüssel verhandelt oder nacherklärt wird, wie man das auch immer will sagen, und wir das Ergebnis abwarten. Und dann,
sie haben nicht abgewartet. Sie haben so ein Papier rausgegeben, das dann in den CA-Zeitungen zugesteckt worden ist, wahrscheinlich aus dem Kanton Aargau, hat da der Serik vielleicht gute Beziehungen. Und dort heisst, wenn es dann nicht durchkommt, dann machen wir das und das, wir zahlen dann der EU das, haben dann zwar nichts zu sagen, haben dann unser Lohnschutz und so weiter und so fort. Das ist eigentlich Kapitulation auf Vorschuss schon.
Also erstens ist das Papier für alle öffentlich zugänglich im Internet. Wir haben da überhaupt nichts zu verstecken. Und ja, die Situation ist verfahren. Jetzt ist aber der Bundesrat quasi, es liegt in den Händen vom Bundesrat, jetzt einen Vorschlag zu bringen, wo innenpolitisch eine Mehrheit kann.
Aber der wird wahrscheinlich ihre Bedürfnisse nicht können erfüllen in Sachen Lohnschutz. Das ist ja evident, oder?
Ja, also so eine Vorlage, die quasi ein halbherziges Jahr vom Bundesrat ist und dann auch noch irgendwie weder die Gewerkschaften noch die FDP noch uns zufriedenstellt. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer haben vor dem Volk. Und ich finde es auch richtig, wenn man quasi sagt, wir wollen eine europapolitische Öffnung, weil wir den Wert von der EU wichtig finde. Die EU ist nicht ein Selbstzweck, sondern die EU muss den Menschen dienen und das haben wir als Ziel. Und uns Gedanken zu machen, was wäre im Fall von das Rahmenabkommen, nachdem es jetzt jahrelang verhandelt worden ist, immer noch verhandelt wird, wenn das würde scheitern, was wären die nächsten Schritte, um eben nicht auf eine Abschottung zu setzen, sondern auf gute Beziehungen mit uns.
Also da sehe ich doch, Sie haben jetzt bestätigt, Sie haben eigentlich schon kapituliert. Und es sind ja vor allem die bürgerlichen Komitees, die in letzter Zeit mit Milliardären wie der Herr Gantner von Partners Group, der gesagt hat, whatever it takes, geldmässig als Milliardäre, kann man sich da vorstellen, was da dahinter steht. Die haben jetzt die Lufthoheit und von ihnen hört man nichts. Sie sind weg, eben. Sie kommen so ein bisschen mit Rückzugsgefecht. Und das finde ich also schon noch seltsam. Man hat das Gefühl gehabt, vor einiger Zeit, Operation Libero und andere, die sind die gewesen, die den Drive hatten. Und jetzt ist es genau umgekehrt.
Wie gesagt, wir haben nicht kapituliert, aber wir sind natürlich auch nicht bereit, den Kopf hinhalten für ein schlechtes Rahmenabkommen. Aber wie das Rahmenabkommen aussieht, das wissen wir jetzt, das weiss niemand aktuell, das werden wir dann beurteilen, was da ist. Für uns ist es immer klar,
es muss
staatliche Beihilfe oder der Service Public nicht schwächen, sondern stärken und den Lohnschutz garantieren von unseren allen Arbeitnehmern.
Aber glauben Sie das wirklich, dass das einfach geht? Man sagt, okay, wir machen weiter EU, wir zahlen euch jetzt da ein bisschen mehr, das haben Sie vorgeschlagen, ein paar Milliarden mehr und so, 5 Jahre lang, und dann reden wir wieder darüber. Ich meine, die EU hat jetzt wirklich lange gewartet mit der Schweiz und sie haben auch die Erfahrung vom Brexit hinter sich. Das kann es doch nicht sein. Und da frage ich mich, ob Sie dann am Schluss gleich mit der SVP ins Bett gehen und mit den Gantners und den anderen. Hallo?
Das wäre jetzt
wenn dann ein Abstimmungskampf käme, wenn es dann einen Abstimmungskampf gibt, oder? Und es kommt ein Rahmenabkommen, das ihnen nicht schmeckt oder im Teil nicht schmeckt, dann sind sie auf der Seite der Gegner. Und die sowieso sagen, die EU, das ist eben eine intellektuelle Fehlkonstruktion und andere solche Sprüche, die man sich seit Jahren hat müssen anhören müssen, dann sind sie dann mit denen eigentlich unter einer Decke.
Schauen Sie, der Bundesrat, alle voran, der zuständige Bundesrat Ignacio Cassis hat mit dem Feuer gespielt oder spielt mit dem Feuer, wenn er eben von dieser Medaille europäische Öffnung und gleichzeitig die sozialen Rechte, den Lohnschutz, den Arbeitnehmerschutz stärken, wenn er mit dem spielt, wenn er den Lohnschutz in Frage stellt im Rahmen von dem Rahmenabkommen. Das geht nicht, weil für das werden wir auch nie eine innenpolitische oder eine Mehrheit finden.
Wieso wissen Sie
nicht,
das?
Weil die Leute auch nicht bereit sind,
wieso
dass ihre Situation
das?
Kann schlechter gestellt
wieso
werden.
Wieso wissen Sie
darum
das?
Kämpfen wir dafür.
Nein, ihr kämpft
also
eben nicht.
Der Lohnschutz ist ja in Frage gestellt worden mit dem, ja, aber, mit dem Verhandlungsmandat.
Für aber wie viele Mal haben wir für die Bilateralen gestimmt?
Das war unsere Kritik gewesen. Was wir sagen ist, sollte das nicht zustande kommen, das Rahmenabkommen? Dann kann es einfach nicht sein, dass man irgendwie die Hände in die Luft wirft und sagt, Dombi, schauen wir, wie es aussieht, wie das die SVP sich wünscht, sondern Vorschläge macht, damit eben das, was Sie angesprochen haben, das Rosinenpicken von der Schweiz, ja, das kann keine Zukunft mehr haben. Wir müssen, wenn wir an einer europäischen Integration interessiert sind, das sind wir, bei mir, ich meine nicht.
Aber Lohnschutz ist auch Rosinenpicken.
Ein grosser Teil von unseren Wirtschaftsleistungen mit europäischen Ländern, also wir haben ein Interesse daran, wir sind kulturell verwickelt mit Europa, dann ist uns ein Vorschlag zu sagen, ja, die EU hat zum Beispiel nach der Verständigungsphase von 5, 7 Jahren, wie viel denn auch immer, die EU kann mit uns zusammen schauen, wie werden die flankierenden Massnahmen in der Schweiz umgesetzt, ist das EU-kompatibel und gleichzeitig sagen wir wollen im Fall uns mehr integrieren. Wir sind auch bereit, dafür mehr zu zahlen, mehr zu geben, zum Beispiel für den Green Deal, der ja auch zukunftsweisend ist, was den Klimaschutz anbelangt, für mehr Geld in Kohäsionsmilliarden hinein. Um die Ungleichheit auf dem europäischen Kontinent auszugleichen.
Also, Klimathema, das ist ja im Zentrum gestanden, auch von den letzten Wahlen und so, vor allem die Grünen, unglaublich viel gebracht, der SP weniger. Das Thema ist irgendwie weg. Oder wie machen Sie das, dass man das wieder ins Zentrum hineinrückt?
Also sicher ist das Thema im letzten Jahr ein bisschen überschattet oder überlagert worden vom allgegenwärtigen Thema Corona. Aber nein, die Problematik ist alles andere wie weg.
Nein, ich rede nicht von der Problematik.
Die Problematik ist immer noch da und die Dringlichkeit ist auch immer noch da. Für uns ist klar, dass wir jetzt natürlich für das CO2-Gesetz werden kämpfen, das im Juni zur Abstimmung kommt, wo ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Aber es reicht nicht. Es müssen weitere Folgen. Wir müssen unbedingt den Finanzplatz in die Pflicht nehmen, wo wir in der Schweiz quasi den höchsten und den grössten Hebel haben. Solange es lukrativer ist, sage ich jetzt mal, eben den Regenwald zu zerstören oder an den unmöglichsten Ort nach Erdöl zu suchen, ja, solange können wir die Klimakrise nicht stoppen.
Also, reden wir noch über anderes, was ganz aktuell ansteht. Burka-Verbot, die SP ist natürlich dagegen. Was sagt das Ihnen, wenn eigentlich die bekannteste Feministin im deutschsprachigen Raum, Alice Schwarz, die sich unglaublich viel mit der islamistischen und islamischen Welt auseinandergesetzt hat, gesagt hat, ich bin fürs Burka-Verbot. Wie kommt das bei Ihnen an?
Dann ist das eine Feministin, die das findet, unter auch ganz vielen Feministinnen, die anderer Meinung sind. Ich glaube, man hat gerade unter Feministinnen nicht irgendeine Rangordnung, welches Wort mehr Gewicht hat, sondern wir haben eine lebhafte Debatte.
Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie haben noch einen Titel zu gut. Was hören wir als Schluss?
Das ist Anna von Freundeskreis.
Das ist der erste Teil von unserer Sommerserie gewesen. Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Mal wenn es regnet, muss ich an dich denken. Begegnet, kann mich nicht ablenken, hast bis auf die Haut, so stand sie da, um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken, hast bis auf die Haut, so stand sie da, ANNA. Pitch, patsch, nass, floh ich unter das Vordach. Das Fachgeschäft, vom Himmel goss ein Bach, ich schätz, es war 7:30, doch ich war hellwach, als mich Anna ansah, anlachte. Ich dachte, sprich sie an, denn sie sprach mich an, die Kleidung ganz durchnässt, klebte an ihr fest. Die Tasche in der Hand stand sie an der Wand, die dunklen Augen funkelten wie eine Nacht in Asien, Strähnen im Gesicht nehmen ihr die Sicht. Mein Herz, das klopft, die Nase tropft, ich schäme mich, benehme mich dämlich, bin nämlich eher schüchtern. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern, ich fing an zu flüstern. Ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose, doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose, macht mich lächerlich, doch sie lächelte. Ehrlich war man, sie da Anna war ein Hip-Hop-Fan. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet, kann mich nicht ablenken. Lass uns auf die Haut. So stand sie da, um uns war es laut und wir kamen uns an. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Hast bis auf die Haut, ja. So stand sie da, ANNA. Plitsch, platsch, fiel ein Regen wie die Sinnflut. Das Vordach, die Insel, wir waren wie Strandgut. Ich fand Mut, bin selber überrascht über das Selbstverständnis meines Geständnis. Anna, ich fänd es schön, mit dir auszugehen. Ich hab mich dran gewöhnt, dich öfters zu sehen. Anna zog mich an sich mach ich das nicht. Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht liebkost. Was geschieht bloß? Lass mich nicht los. Anna, ich lieb bloß noch dich, andere sind lieblos. Du bist wie Vinyl für meinen Dieter, die Dialektik für Hegel. Pinsel für Picasso, für Philippe Schlagzeug schlägt. Anna, wie war das da bei Dada? Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, um uns weiß Haut und wir kamen uns nah.
der Schweiz. Nur auf Radio 1. Can't buy me love. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.